Und zunächst war man ganz angetan von dieser Idee und hat gesagt, Mensch, das ist doch eine soziale Heilsamkeit, die davon ausgeht. Das ist doch eine super Sache.
Das heißt, wir erlauben Ärzten, sich herzerwärmend zu entschuldigen, in der Hoffnung, dass dadurch Schadensersatzprozesse nicht mehr zustande kommen, von denen man vermutet, sie kommen nur zustande, weil der andere so herzlos Nein sagt.
Absolut, ja. Eine sehr treffende
Zusammenfassung. Ja. Und was waren die Wirkungen? Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von INCOFEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sowohl in Mediationen als auch in Coachings und auch anderen Beratungsprozessen eine Rolle spielt, nämlich mit dem Thema Entschuldigung. Was ist eine Entschuldigung? Was steckt dahinter? Was hängt damit zusammen? Inwieweit ist sie in Mediation oder Coaching bedeutsam? Und wie wird sie auch vor allen Dingen praktisch durchgeführt, sodass sie gelingt im besten Falle und nicht auf halber Strecke stecken bleibt? Und für dieses Thema habe ich mir einen Experten eingeladen, einen Juristen und Mediator, der sich mit dem Thema Entschuldigungen ausführlich beschäftigt hat. Ich begrüße im Studio Justus Dunkrack. Hallo Justus.
Hallo Sascha, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Justus, und ich hatte überlegt, ob ich dich jetzt selbst vorstelle mit all dem, was dich ausmacht und was du gerade machst, und habe festgestellt, das ist so viel, dass ich dich das am besten auswählen lasse, weil du wirklich zwischen den Welten ein Wanderer zu sein scheinst, der die unterschiedlichsten Dinge miteinander verbindet. Justus, was macht dich aus? Was machst du gerade?
Das ist aber eine nette Anmoderation. Dankeschön. Ich bin hauptsächlich Justiziar der Kulturstiftung des Bundes. Das ist mein Hauptberuf, kann man sicherlich sagen. Und in dem Zusammenhang könnte man sich vielleicht auch über Mediation im öffentlichen Bereich oder in der Verwaltung unterhalten. Das soll heute nicht Thema sein. Aber nach meinem Jurastudium habe ich auch noch einen Master in Mediation und Konfliktmanagement studiert. Und das war sicherlich der Ausgangspunkt dafür, dass wir uns dem Thema heute widmen. Denn da bin ich mit dem Thema mehr in Kontakt gekommen oder habe mich dafür begeistern können. In erster Linie, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Thema, mit dem jeder was anfangen kann. Das hat jeder schon erlebt. Jeder hat dazu eine Haltung, jeder hat eine Meinung dazu. Und doch ist es eigentlich ein relativ unterrepräsentiertes Thema oder eines, das selten besprochen oder verhandelt wird und schon gar nicht wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Und so lag es für mich dann nahe, dass ich das sowohl aus einer Mediationsperspektive, einer Mediations- oder konfliktwissenschaftlichen Perspektive mir anschaue und dann aber auch nochmal aus einer juristischen Perspektive. Und vielleicht überlagernd davon interessiert mich am meisten vielleicht auch so der kulturelle Zusammenhang daran. Mhm. Denn ich würde sagen, hat schon auch einen größeren, also das Thema Entschuldigung hat schon auch eine größere Wirkung für die Gesellschaft oder wie Gesellschaften funktionieren und kann vielleicht sogar Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Verfasstheit zulassen, sodass ich viele interessante Dimensionen, die ich sonst in meinem Leben versuche, irgendwie abzudecken oder irgendwie mich dafür zu begeistern oder darin tätig bin, darin zusammenbringen konnte.
Also in dem Begriff und in dem, was sich mit Entschuldigungsprozessen, Entschuldigungsritualen verbindet, zeigen sich so auch deine Ausbildungshintergründe. Also es spielt sowohl in dem juristischen und in der rechtlichen Behandlung von Konflikten eine große Rolle, als auch ganz anders gelagert in Mediationsprozessen.
Absolut, das kann man so sagen. Und vielleicht sollte man auch nie den privaten Bereich außen vor lassen, wenn sozusagen noch als Teil meiner Vorstellung, ich bin auch durchaus sportbegeistert, in dem Fall ist bei mir Hockey. Und man kennt ja auch die Entschuldigungsthematik vom Sportfeld, also immer wieder die Frage, wie SportlerInnen miteinander umgehen und was sozusagen Teil von Fair Play sein kann. Mhm. Man kennt irgendwie nach also Fußball-Bundesliga-Spieltagen oder ähnlichem Entschuldigungen, die irgendwo durchs Netz geistern und so. Also insofern ein wirklich das ganze Leben durchdringendes Thema.
Mhm. Und du hast die Dimension angedeutet und sie zeigt sich auch in deinem Ausbildungsgang, den du ja in der ganzen Welt sozusagen durchgeführt hast, bisher auch, dass es eine kulturelle Dimension hat. Also, dass Entschuldigungsprozesse kulturbedingt unterschiedlich laufen und dann eben manchmal auch aus unterschiedlichen Gründen gegen die Wand laufen, weil sich die Parteien da eben missverstanden haben, wie was zu bedeuten hat.
Absolut, ja. Also wenn du mich auf internationale Stationen sozusagen ansprichst, dann kann ich sagen, ich bin im Ausland aufgewachsen, in Japan in dem Fall sicherlich eine ganz andere Kultur, auch wenn meine aktiven Erinnerungen daran überschaubar sein mögen, ist es so, dass die Entschuldigung auch da eine große Rolle spielt, beziehungsweise auch ganz anders ritualisiert ist und eine andere Bedeutung hat. Man kann vielleicht von einer High-Context-Culture sprechen, wo so einem solchen Signal mehr beigemessen wird. Es gibt berühmte Entschuldigungen in Japan, wenn man so will, und auch berühmte Nicht-Entschuldigungen. Tatbestände gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, die man sich nie entschuldigt hat. Mhm. Das ist, glaube ich, eine interessante Dimension. Andere Stationen bei mir zum Beispiel waren auch noch Südafrika, ein Auslandssemester. Und auch da gibt es total spannende Prozesse, die bis heute rein, bis in die heutigen Tage reichen, mit denen man sich befassen kann, wenn man darüber nachdenkt, wie die Apartheid aufgearbeitet wurde, etc.
Das heißt, wenn ich jetzt so langsam überleite und in die Materie, in Entschuldigungsprozesse einleite, dann müssen wir immer mitdenken, dass es eben auch eine Kultur und damit zeitbedingte, ortsbedingte Komponente hat. Wenn ich jetzt frage, was sind denn die Grundlagen von einer Entschuldigung? Worum geht es dabei? Dass das eben erstmal aus einer Warte wahrscheinlich beschrieben werden kann, aber auch das ist schon begrenzt, weil andere Kulturen andere Ideen davon haben.
Davon bin ich fest überzeugt. Wahrscheinlich an fast alles, was wir besprechen, müsste man die Fußnote oder den Disclaimer dran machen. Das kann man auch anders sehen oder es ist extrem einzelfallabhängig. Nun wäre es ein bisschen zu leicht, wenn man sich dann gar nicht mehr damit befassen würde oder Aussagen dazu treffen, sich vornehmen würde. Aber die Überleitung könnte an der Stelle vielleicht sein, dass aus meiner Sicht für sozusagen einen gelungenen Entschuldigungsprozess muss man sich damit befassen, was löst Schuld eigentlich aus? Und wenn man das runterbricht, dann kann man erstmal mit zwei Voraussetzungen hantieren. Und die eine davon ist das, was ich Normabweichung nenne. Und das andere ist die persönliche Verantwortung. Letzteres würde ich nochmal zurückstellen. Und ich glaube, die Normabweichung nämlich ist das, was du andeutest. Ich habe also die Grundlagen von Schuld, Normabweichung, persönliche Verantwortung sind erstmal, wenn man so will, rechtsphilosophisch oder so. Also die Rechtswissenschaften hantiert damit. Und wenn man das dann auf den sozialen Bereich überträgt, dann hat man natürlich keinen normierten Straftatbestand beispielsweise, sondern man hat soziale Normen. Man hat natürlich auch die rechtlichen Normen, aber auch gerade kulturelle Normen. Und diese Bandbreite, diese Vielfalt sprichst du da, glaube ich, in dem Moment an, wo man sich überlegen muss, was gilt eigentlich für wen und weicht davon überhaupt jemand ab?
Also wenn ich nochmal die Punkte so zusammenfasse. Zunächst, wenn man sich mit Entschuldigungsprozessen beschäftigt, braucht man eine Klarheit darüber, was ist Schuld und was beinhaltet Schuld. Und das sind zwei Punkte, die wir so feststellen. Das eine ist die Abweichung von einer Norm, also einer Sozialnorm, was zwischen mehreren Menschen, was zwischen in der Gesellschaft als gut und wertvoll und damit Norm entsprechend anerkannt ist. Das kann man schriftlich machen in Form eines Gesetzes, aber es gibt eben ganz viele Normen, die sind eben auch einfach, die macht man halt so und man weiß das oder man verstößt dagegen. Und der andere Komponente, dass man eine persönliche Verantwortung und damit eine persönliche Schuld verspürt. Wie ist das dann zu verstehen, dass das so eine Bedeutung hat? Wenn jemand gegen eine Norm verstößt, könnte man doch einfach sagen, okay, ja, jetzt weiß ich mehr, Gutes war's.
Ne? Ja, aber das kann natürlich auch einen potenziellen Schaden auslösen. Wenn man sich sozusagen die Bandbreite des Denkbaren anschaut, dann ist vielleicht ein ganz, ganz kleines Beispiel, um darauf einzugehen und auch die Veränderung von solchen Normen illustrierend. Dass, soweit ich weiß, hat der Knigge mal eine Änderung eingeführt, dass wenn man niest, dann hat man, früher wurde einem Gesundheit gewünscht und dann hat man sich entschuldigt. Mittlerweile bittet man im Grunde genommen direkt danach um Verzeihung und dann wird einem die Gesundheit gewünscht. Ja. Scheinbar sozusagen hat sich da irgendwie auch ein Wandel vollzogen, wenn man das als Spiegel sehen will. Aber das ist natürlich ein denkbar banales Beispiel. Ein Schaden ist mir da im Zweifelsfall jetzt nicht entstanden, wenn man die Pandemie mal irgendwie außen vor lässt, gedanklich. Viel größer ist es natürlich, wenn bei klassische Problematiken mit Lärm vielleicht. Also vielleicht feiert man mal ein Fest, eine Party im Privaten und verstößt, wenn man so will, gegen die soziale Norm, dass man irgendwann auch eine Nachtruhe einhält. Ich weiß, es gibt dazu auch Regulierung, wann sozusagen Nachtruhe eigentlich ist, aber stellen wir das zurück, dann ist dem anderen, der anderen Person natürlich potenziell auch ein Schaden entstanden, dadurch, dass sie nicht zur Ruhe gekommen ist, den nächsten Tag irgendwie weder genießen kann, noch irgendwie besonders einsatzfähig ist. Und so ist dann von dieser sozialen Norm, dass ich Rücksicht nehme. Und das deutet schon an, Rücksicht nehmen, dass da auch um Vertrauen geht. Normen sind, also soziale Normen, kulturelle Normen sind typischerweise vertrauensaufgeladen und zeichnen damit auch sozusagen, zeichnen damit die Gesellschaft aus, in der man sich bewegt und die soziale Gruppe. Was ein ganz, ganz wichtiges Thema dafür ist, wo was dieser Entschuldigungsprozess oder die Bearbeitung von Schuld überhaupt umfasst oder betrifft.
Also das heißt, wir im Zusammenleben merken wir, dass Erwartungen produziert werden, dass sie, wenn dagegen verstoßen wird, also jetzt mal das Beispiel, das du angebracht hast, ne, dass häufig gegen Nachtruhe verstoßen wird und die Erwartungen untereinander nicht eingehalten werden, dann kann es sogar auch zu einer Regulierung kommen. Dann ist das aber ein Beweis dafür, wie generell das Gesetze Beweise dafür sind, dass vorher solche Normen existiert haben und dagegen verstoßen wurde, weil man sich drüber aufgeregt hat. Und wenn das Problem zu groß wird, dann wird es reguliert. Wenn sich das selbst reguliert sozusagen, selbstverantwortlich, dann braucht es meistens keine schriftlichen Normen dazu.
Genau, zum Beispiel. Es mag sich auch mal doppeln, aber man kann vielleicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, noch das so kurz ausführen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe früher auf St. Pauli in Hamburg gewohnt, ich würde sagen, da gibt es eine andere Verabredung, eine unausgesprochene Verabredung dazu, was Nachtruhe angeht. Wenn ich in eine Vorstadt ziehe, in ein familiäres Viertel oder ähnliches, dann gibt es da auch wieder eine unausgesprochene andere Verabredung dazu, was vielleicht Zeiten sind, zu denen man sich wie auch immer verhält. Und weitere Beispiele sind natürlich, wir haben uns verabredet für eine Uhrzeit dieser Aufnahme. Gerade in Deutschland würde man sicherlich von einer gewissen Pünktlichkeit ausgehen, ist die Verabredung. Das kann man beileibe nicht für alle Kulturkreise unterstellen. Und in den Kulturkreisen würde man sich auch gar nicht irgendwie daneben benehmen, wenn man so will. Oder sich auch nicht in Schuld, man würde sich keiner sozusagen keine Schuld aufladen, weil man von der Norm nicht abweichte, wenn man 5 Minuten später käme. Und dann ist auch eine Entschuldigung gar nicht erforderlich. Mhm. Und daran sieht man, dass diese Normen auch immer einem gewissen zeitlichen Wandel unterliegen, einer Örtlichkeit unterliegen, dass sie einem Kulturkreis unterliegen, etc. pp.
Und wenn wir das so als Tatsache rausnehmen und auch sagen, dass das ist schon und interkulturell so verankert, dass es solche Erwartungshaltungen gibt, die sich in sozialen Normen dann ausdrücken und die mögen in der Kultur jeweils unterschiedlich sein, aber wenn man in einer Kultur dann eben auch lebt oder agiert, ist man ihnen ausgesetzt und man verstößt dagegen. Also man lädt sozusagen gewissermaßen Schuld auf sich. Ob man das nun mitbekommt selbst oder sogar beabsichtigt hat oder das gar nicht mitbekommt, sondern erst aus den entsprechenden Reaktionen, können wir erstmal noch alles so zusammengefasst lassen. Wir nehmen den Fall, da hat jemand gegen eine solche Norm verstoßen und es bedarf jetzt automatisch, Fragezeichen, einer Entschuldigung. Oder ist das auch ein Aushandlungsprozess dann?
Ich würde sagen, letzteres, es ist schon ein Aushandlungsprozess. Es ist sicherlich auch nicht immer erforderlich. Und ich glaube, dass wenn man sich das systematisiert anschaut, dann kommt man sogar zu verschiedenen Entschuldigungsprozessen, an denen unterschiedliche, ich nenne es dann soziale Verwirklichungen stehen. Ich unterscheide zwischen Versöhnung und Vergebung. Das mag im ersten Moment nach Wortklauberei aussehen, aber aus meiner Sicht hat das eine unterschiedliche Qualität. Mhm. Während die Versöhnung etwas wieder, vielleicht, sag ich mal, etwas vergessen macht oder wir können darüber hinwegsehen, wir können es ausblenden, wenn man so will, etwas fußgängerisch beschrieben, ist die Vergebung ein viel tiefgreifenderer Prozess, sozusagen eine Wiederherstellung dessen, was geschehen ist. Und vielleicht sogar eine Verbesserung, denn auf der individuellen Ebene in dem Zwischenmenschlichen zwischen uns, wenn wir wirklich dahin kommen, dass ich habe Schuld auf mich geladen dir gegenüber und du vergibst mir, dann haben wir das Momentum erlebt, dass wir eine beeinträchtigte Beziehung wiederherstellen. Und das ist natürlich ein sozusagen ganz attraktiver Prozess, der vertieft unsere Beziehung im Zweifelsfall sogar wieder, weil wir das Vertrauen gewonnen haben, dass wir einen Schaden zwar in der Zukunft nicht wieder verwirklichen wollen, aber dass wir unsere gemeinsame Beziehung aufrechterhalten können und Mechanismen kennen, wie wir sie auch wiederherstellen können im Fall der Fälle, wenn man so will.
Dann lass uns vielleicht das ein bisschen konkret an diesem Nachbarschaftsfall machen. Also auch habe ich auch eigene Erfahrung dahinter liegend. Also dass einfach dort eine WG oder eine Mehrfamilienhaus eine Nachtruhe doch erheblich verletzt wird mit lauter Partyfeiern. Ne? Und es gibt Nachbarn drumherum, die sind jetzt darüber wirklich gestört, sie fühlen sich gestört, sie werden auch ärgerlich. Sie können da nicht mitschwingen und sie können da jetzt auch keine Freude empfinden, dass andere Menschen gerade ausgelassen sind. Warum auch immer. Was bedeutet jetzt oder was wäre eine Versöhnungsvariante, was wäre eine Vergebungsvariante, wenn man diese beiden Qualitäten sozusagen in einer Fallsituation darstellen kann? Oder sind das zwei wirklich völlig verschiedene Fälle, die dem dann zugrunde liegen?
Nein, ich denke nicht. Es kommt auf die auf den sich Entschuldigenden an, wenn man so will. Da kann man aus meiner Sicht bei der Entschuldigungserklärung differenzieren zwischen einem Schuldbekenntnis und einem Schuldanerkenntnis. Und auch da sozusagen ist wieder eine qualitative Unterscheidung, dass das Schuldbekenntnis nur so weit reicht, dass es den Schaden und die Folgen anerkennt. Beispielsweise könnte ich vielleicht sagen, es tut mir leid, dass es gestern zu laut war. Dass die Kinder deswegen nicht schlafen konnten. Mhm. Ich kann aber natürlich, und das würde ich als Schuldbekenntnis beschreiben, als Schuldanerkenntnis, da liegen dann tatsächlich beide Voraussetzungen auch vor, nämlich die Normabweichung, die wir vorhin besprachen, und auch die persönliche Verantwortung. Es tut mir leid, dass es gestern so laut war und das ist auch wirklich mein Fehler. Ich erkenne die Schuld an. Also das hätte ich nicht machen dürfen. Es kommt ernsthaft nicht wieder vor. Ich kann dir mein Motiv vielleicht offenlegen. Es war irgendwie mein runder Geburtstag. Mhm. Das hat aber bestimmt keine, wird sich nicht verstetigen. Es wird nicht wieder vorkommen. Mhm. Und mit diesem Motiv wirst du mich vielleicht nachvollziehen können und mir dann auch vergeben können, weil du auch nochmal wieder zu einem Perspektivwechsel kommst und meine Motivationslage nachvollziehen kannst. Und die Mechanismen, die aus meiner Sicht dahinter stehen, die attraktiv sind, um bei diesem Nachbarschaftsbeispiel zu bleiben, mhm. ist auf einer individuellen Basis die sogenannte Reintegrative Shame. Also ich habe natürlich eine gewisse Isolation oder Schamabbau, um in dem Beispiel zu bleiben. Ja. Mir ist klar, dass ich gestern sehr laut war. Und alle gucken mich in meinem Viertel, ich spitze ein wenig, am nächsten Tag, ich spüre die Blicke. Ja. Ich spüre das Kinderschreien. Das ist ja durchaus wahrnehmbar. Und indem ich Schuld auf mich geladen habe, weil ich weiß, dass ich eigentlich zu laut war, fühle ich mich isoliert. Ich habe auch vielleicht ein reduziertes Selbstwertgefühl, weil ich mir schon auch im Klaren darüber bin, was ich da verantwortet habe. Und auf der kollektiven Ebene ist natürlich von meiner Seite durch meine Handlung der Bestand der sogenannten Moral Community in Frage gestellt. Also sozusagen die gemeinsame eben Werte- oder Normenverabredung, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Und ein gewisser Ausstoß, wenn man so will, aus dieser Moral Community ist eine Sanktion daraus, dass ich mich fehlverhalten habe. Und diese Sanktion brauche ich auch, damit alle anderen auch Vertrauen investieren. Damit versuche ich, um in dem Beispiel zu sagen, sowas zu beschreiben, wie die alle anderen machen, würden vielleicht auch gerne mal ein bisschen länger laute Musik machen, aber sagen, ach Mensch, irgendwie, wir haben doch die Verabredung und ich möchte auch nicht, dass es mir widerfährt. Ja. Und so hat, wenn ich das wiederherstellen kann, als Gemeinschaft in dieser Nachbarschaft und dem, der in Anführungsstrichen jetzt mal Sünder, sich entschuldigt und tatsächlich um Vergebung bittet oder entsprechende Bemühungen auch, und vielleicht sprechen wir nachher noch über den Begriff der Erwartungsentsprechung, also dieser Entschuldigungsprozess erfolgreich ist, dann ist die Moral Community wiederhergestellt und sozusagen alle haben den Anreiz, wieder Vertrauen zu investieren und sozusagen die Qualität des gemeinsamen Zusammenlebens dieser kleinen Gemeinschaft oder Gesellschaft, über die wir da sprechen, aufrechtzuerhalten.
Machen wir das ein bisschen langsamer sozusagen, weil da waren jetzt viele Dinge drin, die das Gelingen einer solchen Entschuldigung zur Voraussetzung haben. Also es werden Erwartungen auch von der anderen Seite nach dem Normverstoß gestellt, nämlich du hast dich zu entschuldigen und wir prüfen, ob das gelingt, also diese Erwartung und jetzt diese Erwartungsentsprechung, also derjenige, ne, ist jetzt sozusagen nicht voller Stolz, weil er es sich erlaubt, laut und lang zu feiern und die anderen für spießig zu halten, sondern er merkt und anerkennt, das war zu viel, das war nicht okay, und andere disziplinieren sich einfach. Und jetzt habe ich einfach diese Erwartungshaltung meiner Umwelt als Sünder, als Schuldiger zu entsprechen und teste, ob meine Entschuldigungen ausreichen. Also ich kann jetzt vielleicht Blumen bringen oder ich bringe das oder ich erkundige mich, was ist denn alles an Schaden gewesen? Ne? Also hat das Kind nur nicht geschlafen, Anführungsstrichen, nur, das ist schon eine ganze Menge. Oder hat jemand ist um den Schlaf gebracht worden, hat einen Herzinfarkt bekommen, musste ins Krankenhaus geliefert werden. Also wenn ich mich nach dem Vorfall erkundige, was ist denn alles geschehen? So, dann da ein Interesse zeige, meinetwegen. Das heißt, es müssen alle Seiten mitmachen, dass der Entschuldigungsprozess gelingt.
Ja, ich glaube, das trifft zu. Damit triffst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man mitunter unterschätzt, dass es eben nicht nur einseitig ist. Das klingt vielleicht im ersten Moment gar nicht halbwegs trivial sogar, aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Erstens mal muss natürlich, ist es insofern ein bisschen eine Mitwirkung, auch des Geschädigten auf seinen Schaden hinzuweisen. Also vielleicht weiß ich nicht, dass du kleine Kinder hast. Vielleicht weiß ich nicht, dass die nicht schlafen konnten. Vielleicht habe ich auch von dem Herzinfarkt, den du gerade beschrieben hast, nichts gehört. Und dann ist der Entschuldigungsprozess natürlich ungleich schwerer zu führen oder sozusagen zum Erfolg zu bringen. Wenn wir nachher auf die Mediation schauen vielleicht oder sowas, ist das auch schon eine erste Herausforderung für den Mediator, die Mediatorin. Aber nochmal, um zurückzukommen zu dem erfolgreichen Entschuldigungsprozess, glaube ich, ist der zentrale Aspekt die Erwartungsentsprechung, die du gerade ansprichst. Eine Entschuldigung, die ich formuliere und ausspreche, oder man könnte vielleicht besser sagen, die Bitte um Vergebung oder wie auch immer, wenn die nicht deiner Erwartung entspricht und die ist zu wenig, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann irgendwie, dann vertieft das im Zweifelsfall sogar. Das schnelle Sorry morgens auf dem Treppenabsatz reicht vielleicht einfach nicht aus für den Schaden, der eingetreten ist.
Ja. Und Es bestätigt eher das, was in der Nacht geschehen ist. Der da oben ist rücksichtslos. Der fragt nicht nach und der fragt nicht, wie es uns geht.
Ja, also es gibt eine zahlreiche so beeinträchtigende oder begünstigende Faktoren, kann man vielleicht sagen, auf die man gucken kann. Das ist der typische Fall, den ich als beeinträchtigenden Faktor beschreiben würde, ist die schnelle Rechtfertigung. Tut mir leid, ich war gestern laut, aber es ist ja ganz klar irgendwie, so schlimm war es doch auch gar nicht, oder? Wir haben dann ja auch leiser gemacht, als ihr 37 Mal angerufen habt. Das ist eine Rechtfertigung, die hat an der Stelle sicherlich nichts zu suchen, denn sie mindert die Anerkennung des Schadens, der entstanden ist, und damit natürlich vertieft es sozusagen auch die Herabsetzung des Gegenübers. Ich habe mich über deine Erwartungen hinweggesetzt und ich war laut zu deinem Nachteil. Und wie du es gerade schon beschrieben hast, bestätigt das dann mein Verhalten oder ich mache deutlich, ich gebe nichts auf deine Erwartungen oder ich irgendwie so respektiere auch nicht deinen Wert, der dahinter steht. Und andere begünstigende Faktoren können sicherlich der Zeitpunkt sein. Je länger man das verschleppt und ich mich erst eine Woche später entschuldige, ist sicherlich nicht vorteilhaft. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was für Personen wir sind, also so die interpersonale Orientierung, wie wichtig sind uns soziale Beziehungen, aber auch so ganz formale Aspekte. Entschuldige ich mich vor dir im Beisein weiterer Nachbarn, damit auch sozusagen deine damit du das Gefühl hast, wieder innerhalb, also so, dass deine Erwartung nicht niemandem egal ist. Das, Öffentlichkeit kann in dem Fall ja sogar, kann auch helfen, ob vielleicht sogar macht man es. Es gab einige Beispiele von öffentlichen Entschuldigungen wie Bill Clinton nach der Monica Lewinsky-Affäre oder ähnliches, die natürlich irgendwie im Fernsehen und auf vorlaufender Kamera und so weiter erklärt werden. Ja. Ich hätte aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, um die Erwartungsentsprechung etwas zu illustrieren.
Gerne.
Ein ganz aktuelles am Wochenende ist nämlich, oder ich glaube letzte Woche, ist ein Video von Xavier Naidoo veröffentlicht worden. Es geht so 3 Minuten, er sitzt auf einem Sofa, stabile Kameraführung, eine Pflanze irgendwie, es sieht alles sehr, er hat nicht seine typische Sonnenbrille auf, es sieht alles irgendwie sehr inszeniert aus. Und nachdem er sich ja über Monate und Jahre extrem fragwürdig geäußert hat und wirklich so in den Bereich von Reichsbürgern etc. Gestellt hat, und das möchte ich gar nicht alles aufarbeiten sozusagen, hat er sich nun dann hingesetzt und hat sich entschuldigt für teilweise irreführende Aspekte, für irgendwie teilweise dies und mitunter habe er so in die Richtung. Ja. Also immer mit einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung. Und dann beschreibt er auch seinen eigenen Schaden erstmal. Also er habe sich in die Irre führen lassen, das hätte ihm auch nicht gut getan. Aber um ihn geht es natürlich in dem Moment gar nicht, wenn er sich auf diese Art und Weise.
Aber es ist ein interessanter Punkt, also weil der sozusagen in Klammern und hinterm Komma steht, dass es der eigene Schaden ist. Ne? Also diese Passivkonstruktion, er wurde da hinters Licht geführt oder er hat da nicht genügend aufgepasst und hat dadurch selber einen Schaden.
Ja, und er stellt es dann so ein bisschen so dar, als hätte ihn jetzt eine plötzliche Eingebung getroffen. Mhm. Und das soll der Ukraine-Krieg gewesen sein. Also er sozusagen erlagert auch noch so die Begründungslinien so ein bisschen aus und beschreibt, wie unglaublich getroffen er davon sei, weil seine Frau Ukrainerin sei und so. Mhm. Das mag alles zutreffen und stimmen, aber wenn man sich anschaut, das Maß an Verfehlung, das er vorher hatte, also die vielen Normen, die er gebrochen hat, oder die, von denen er eben abgewichen ist, dann kann man sich schon fragen, ob diese Art von Entschuldigung extrem inszeniert obendrein und dann die Bitte um Verzeihung ausreicht oder ob dann nicht natürlich viel mehr auch, sage ich mal, Taten folgen müssen. Vielleicht ist es auch ein zu früher Zeitpunkt, um das zu bewerten, aber
das waren die meisten, wenn man sich Kommentare gingen in die Richtungen.
Absolut.
Es ging ja sehr schnell mit sehr vielen Zuschauern beziehungsweise Klicks und Kommentare wurden sehr viel und meiner Leseart nach war das der Haupttenor. Warten wir es mal ab. Also man hat es ihm nicht als unglaubwürdig unterstellt, aber auch keinesfalls als ausreichend.
Ja, das würde ich auch so beschreiben. Und vielleicht noch ein Satz sozusagen zu der anderen Voraussetzung. Also er hat die Norm nun einem Anschein nach anerkannt. Man irgendwie sollte sich antisemitisch nicht äußern. Eine späte Einsicht, aber sei es, also behaupten, unterstellen wir mal, es sei jetzt so, dass er diese Normabweichung, die er da begangen hat, anerkennt. Dann die zweite Verantwortung, die zweite Voraussetzung, persönliche Verantwortung. Ist ihm das gelungen, das überzeugend anzunehmen? Wie gesagt, er hat aus meiner Sicht versucht, irgendwie das, er sei von Dritten in die Irre geführt worden und so weiter. Das lenkt ja ab von der eigenen sozusagen persönlichen Verantwortung. Und ich glaube, dass deswegen diese Entschuldigung nicht so richtig, also zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls noch nicht ganz fruchten kann. Denn es wäre angezeigt gewesen zu sagen, ich habe, ich sozusagen nur ich bin dafür verantwortlich und die Motive darzulegen, warum man sich so verhalten hat und warum man sich in Zukunft auch anders verhalten wird. Also das Vertrauen in ein verändertes Verhalten in der Zukunft zu bestärken.
Ja, und wie schätzt du den Aspekt ein, der häufig bei Entschuldigungsversuchen kommt? Und ich nehme mal den Aspekt, dass wir glauben, wir können uns entschuldigen als Schuldig, also als diejenigen, die die Schuld auf sich geladen haben und das anerkennen, wo ich ja eher noch, und das habe ich an anderer Stelle auch mal beschrieben, deutlich macht, nee, die Schuld, die ich anerkenne, die ich gegenüber jemand anderem auf mich geladen habe, die kann nur der andere entschuldigen, wenn man den Begriff da wortwörtlich nimmt. Und viele haben aber im Alltagsverständnis schon, ich kann mich entschuldigen und sage das auch, ich entschuldige mich, tut mir leid. Und jetzt muss es aber auch gut sein. Jetzt kommt da auch gleich eine Erwartung mit. Du musst das jetzt auch okay finden. Aber häufig wird Also zu dem Aspekt können wir gleich nochmal kommen, aber nach dem, den du jetzt bei Xavier Naidoo auch angesprochen hast, ist häufig dabei, dass eine Erklärung kommt, die eine gute Absicht darstellt. Also ich entschuldige mich, ich habe es nicht gewollt oder ich habe es nicht, es war nicht meine Absicht. Und das wird allgemeinhin als ausreichend gesehen, aber niemals, so zumindest meine Erfahrung von denjenigen, die betroffen sind, die sagen, dass die Absicht ist eigentlich egal, ich will, dass du den Schaden anerkennst. Und bei Xavier Naidoo war es ja auch so, der seine Absicht dargelegt hat, ich bin halt auf der Suche nach Wahrheit. So, ne? Mir ist irgendwie die Wahrheit am wichtigsten und dann, da darf man sich da auch mal verrennen, so ungefähr. Wie schätzt du diesen Punkt ein, wenn man sich entschuldigen möchte und seine Absicht oder seinen Vorsatz sozusagen, der nicht gegeben sei, als Grund ins Feld führt, dass man ja doch nicht ganz so viel Schuld auf sich geladen hat?
Ich empfinde das schon als eine Art von Relativierung und damit schwächt es die Entschuldigung doch auch erheblich ab. Also ja. Es geht so in den Bereich Relativierung des Schadens auch. Bei der Suche nach Wahrheit, da kommen auch mal sozusagen, da trifft es auch mal den Falschen so in etwa oder die Falsche. Das sind für mich keine, aus meiner Sicht keine, oder die, das schwächt die Entschuldigung ab, ja. Ich glaube sozusagen, da sind wir wieder beim Thema der Erwartungsentsprechung. Man darf die Erwartung haben, dass man dieser Relativierung nicht geht. Und wenn man das sozusagen nochmal auf die moralische oder empathische Ebene überträgt, dann ist es auch ein Stück weit so, dass sich der Schädiger, der gegenüber dem Geschädigten, dessen sozialer Status, wenn man so will, schon herabgesetzt wurde. Also indem ich dir eine auf öffentlicher Straße eine Backpfeife gebe, demütige ich dich ein Stück weit und setze dich herab. Und das auch in Augen der gesamten Gesellschaft. Mhm. Und damit das wieder auf Augenhöhe kommt, muss ich mich erstmal deiner sozialen Rolle vielleicht eher oder deinem
Moment
unterordnen.
Ja.
Und sozusagen ein Stück weit unterwerfen und anerkennen, das war falsch von mir. Und dann kannst du mich wieder heben, indem du mir die Vergebung gewährst, lege ich ja sozusagen mein Schicksal in deine Hände. Ja. Also ich muss mit der Gefahr und dem Risiko umgehen, dass du mir nicht vergibst. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Viele meinen, man könne sich selber entschuldigen und dann ist es das und die Erwartung bestünde, dass dann auch in Anführungsstrichen alles wieder gut ist. Das ist nicht so. Ich kann nur überzeugend um Vergebung bitten, wenn ich mein Schicksal in deine Hände lege und dir es überlasse, das anzuerkennen oder eben auch nicht anzuerkennen und damit das Risiko eingehe, vielleicht auch daneben zu liegen und mich in den sprichwörtlichen Staub geworfen habe, ohne wieder herausgehoben zu werden.
Ja. Ja, also da, ne, können wir ja wirklich aktuelle Fälle alle nehmen. Also Will Smith hat das ja tatsächlich in der Öffentlichkeit vor Millionen Publikum gemacht. Jemand anderem da, das war schon mehr als eine Backpfeife, da verpasst hat. Und danach kam es dann auch zu Entschuldigungsprozessen. Ich habe das nicht im Detail im Kopf, aber was schon aufgefallen ist, dass eben das Motiv, ne, der hat meine Frau beleidigt oder mehr von den Verteidigern, aber der hat seine kranke Frau beleidigt, dass das häufig ins Feld geführt wurde zur Relativierung. Und das ist auch hörbar, finde ich, immer eine viel stärkere Entschuldigungsbitte ist, wenn man einfach sagt, tut mir leid, dass ich das angerichtet habe. So. Und den Rest sich wirklich einfach verkneift, weshalb man das gemacht hat.
Du meinst ja fast schon so ein bisschen weniger Worte sind dann an der Stelle mehr.
Ja.
Und ich glaube, das trifft auch zum erheblichen Maße zu.
Weil es in dem Falle, ganz kurz, nur um den Schaden des anderen geht und nicht um meine eigenen Motive. So schwer mir das fällt oder auch den Verteidigern dieser Handlungen fällt, dass das dann einfach den Fokus auf die andere Person liegt und manchmal diese, ich würde nicht gerade sagen Täter-Opfer-Umkehr, aber in diesem Bereich von Sozialnorm spielt das schon eine Rolle. Worum geht es jetzt gerade? Um wen?
Ich glaube, das ist sehr zutreffend und das kann vielleicht sogar so eine Art eigener Kompass oder eine Selbstvergewisserung sein. Wenn mir die Entschuldigung nicht ausreichend wehtut. Und das meine ich jetzt nicht im körperlichen Sinne, aber so, man kennt das ja, man ist beladen mit Scham und man weiß, es wird einem sehr, sehr schwer fallen, die richtigen Worte zu finden, die richtige Situation zu finden und die irgendwie richtig vorzugehen, ohne errötet sozusagen aus der Situation herauszugehen. Dann ist das schon ein sehr guter Indikator, dass man auf dem richtigen Weg ist und eben nicht in Anführungsstrichen nur eine leere Erklärung abgibt, sondern tatsächlich ein überzeugendes Schuldanerkenntnis oder Schuldbekenntnis. Und dafür, wenn man sich den Prozess nochmal ganz kurz vor Augen führt, ist, glaube ich, wichtig auf der Aktivitätsebene, dass einem, wenn man es nicht offensichtlicherweise selber weiß, der Schaden vor Augen geführt wird. Das hilft auf jeden Fall schon mal, um diesen Prozess einzuleiten. Und dann kommt so das innere Schuldeingeständnis. Also so, ich muss mir selber das Maß an Schuld, das ich auf mich geladen habe, gegenüber offenbaren. Wenn ich da schon nicht, wenn in diesem Prozessschritt, in dieser Reflexion nicht in Anführungsstrichen sauber bin und irgendwie mit mir selbst irgendwie hart in die Verhandlung gehe, dann wird auch danach die Entschuldigungserklärung und dann der letzte Schritt der soziale Verwirklichung, die soziale Verwirklichung nicht funktionieren. Deswegen ist dieser innere Prozess, glaube ich, ein sehr wichtiger.
Also ich habe auf jeden Fall zu diesen Fällen oder den Fallgestaltungen, dass das auseinanderfällt, die Einschätzung, wie schlimm die Schuld ist. Und ob die Vergebung des Schuldigmachens, ob das gelingt, da fallen mir noch mehrere Konstellationen. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber vorher die Frage, ob wir nicht noch den anderen aktuellen Fall, der auch durch alle Medien gegangen ist und wo Medien auch eine Rolle spielen, mit aufgreifen wollen oder ob er einfach vielleicht ein bisschen zu heikel ist, wenn ich an Anne Spiegel und ihren Versuch, sich zu entschuldigen, der, ich glaube, das ist objektiv gesehen, von der Umwelt als gescheitert wahrgenommen wurde oder eben dann in einen politischen Meinungskampf, ob denn das eine angemessene Entschuldigung war, gemündet ist mit einer völlig anderen Themenverschiebung dann. Oder ob wir den nochmal unter dem Aspekt, wie läuft und was läuft bei so einem Entschuldigungsprozess alles ab, ob wir den aufgreifen wollen, weil er doch auch sehr komplex ist und ich jetzt nicht genau weiß, ob du den Fall so im Einzelnen verfolgt hast und unter diesem Aspekt auch mit betrachtet hast.
Doch, habe ich. Ich muss zugeben, ich kann quasi gar keine Entschuldigung mehr hören oder mir anschauen oder wahrnehmen, ohne sie auch ein Stück weit zu überprüfen, weil ich das spannend finde. Ich glaube, man sieht in ganz vielen Situationen, dass es auch Grenzsituationen für die jeweiligen Personen sind, so auch im Fall von Anne Spiegel, meine ich, in denen Menschen sozusagen sehr an ihre Grenzen kommen. Und das ist natürlich, ohne dass ich jetzt als Voyeur sozusagen auftreten will, irgendwie interessant. Das lässt irgendwie Rückschlüsse zu, das lässt oder das ist ein super spannender Prozess. In Ihrem Fall würde ich vielleicht.
Mach mal die Grundlagen erstmal, damit wir irgendwie über den selben, weil ich kriege sie jetzt auch nicht im Detail alle zusammen, aber dass wir zumindest für uns klar haben, worüber wir reden.
Ja, gerne. Also ich würde gerne ausklammern wollen, die Frage, hat sie irgendwie aus dem Urlaub an Videokonferenzen teilgenommen, sondern diesen Aspekt. Sie ist in den Urlaub gefahren, in einer Krisensituation, hat wohl auch sich um Vertretungen gekümmert und ist in diesem Urlaub gefahren, weil ihr Mann offenbar krank ist. Sie hat auch 4 Kinder, soweit ich informiert bin, hatte länger keinen Urlaub. Ich bin mir sicher, es ist ein extrem fordernder Job. Und dann ist die Katastrophe in Ahrweiler vorgefallen und sie ist in dem Moment dann aber als jemand, der eigentlich für den Bereich, der zuständig gewesen wäre, dennoch in den Urlaub gefahren. Das hat einen Aufschrei nach sich gezogen. Genau. Und wie gesagt, ich würde gerne ausklammern wollen, ob dann danach irgendwie wahre oder unwahre Aussagen.
Was für die Einzelnen der politische Kern war, so wir beschäftigen uns wirklich mit der Entschuldigung. Wir nehmen jetzt nicht politisch Stellung, ob das sozusagen, ne, was der Grund für den Rücktritt war oder nicht.
Genau. Und die Entschuldigung ging in die Richtung, dass sie gesagt hat, so sie habe sich um ihren Mann kümmern wollen, um ihre Kinder, es sei angezeigt gewesen. Genau. Und ich würde das vielleicht, hätte man mich nach meiner Meinung gefragt, hätte ich ihr glaube wahrscheinlich gar nicht empfohlen. Und ich nehme einige Artikel, die dazu entstanden sind, auch so wahr, dass diese Auffassung geteilt wird, sich wirklich vollumfänglich zu entschuldigen und zu sagen, ich hätte nicht in den Urlaub fahren dürfen und es sozusagen, und das, das ist meine persönliche Verantwortung, sondern dass man darüber, dass man eine so aus meiner Sicht sogenannte unechte Sympathy Expressing Apology zum Ausdruck bringt. Ich komme jetzt gleich dazu, was es ist. Wenn wir wieder auf die beiden Voraussetzungen, Normabweichung und persönliche Verantwortung schauen, dann glaube ich, wäre es hier angezeigt gewesen, dass sie sagt, ich bin natürlich dafür persönlich verantwortlich, dass ich da in den Urlaub fahre und nicht vor Ort bin und so weiter. Ich glaube aber, das darf ich mir rausnehmen. Mhm. Und dann kann man darüber diskutieren, ob sozusagen deine oder meine oder dessen dritter Auffassung auch immer zufolge, die Norm besteht, ich darf in so einer Krisensituation nicht Urlaub machen. Ja. Ich würde mich darauf einlassen, dass, also ich würde das nicht sehr, ich finde, das ist sehr offen, der Ausgang sozusagen einer solchen Diskussion. Aber man würde natürlich dazu kommen, überhaupt darüber zu sprechen, ist es angezeigt, in dem Moment vor Ort zu sein und tätig zu werden, oder kann man sich vielleicht auch woanders hinbegeben? Und dann finde ich Ihre Gründe recht überzeugend. Irgendwie eine familiäre Grenzsituation muss, finde ich, auch einem Amtsträger oder einer Amtsträgerin irgendwie die Möglichkeit immer noch lassen, sich irgendwie zu erholen im weiteren Sinne, sofern irgendwie eine entsprechende Vertretung gewährleistet ist. Und indem sie aus meiner Sicht eigentlich übers Ziel hinausgeschossen ist sogar und gesagt hat, man darf nicht in so einer Situation in den Urlaub fahren, ich erkenne diese soziale oder diese politische Norm an und dafür möchte ich mich entschuldigen, hat, glaube ich, so auch die Erwartungsentsprechung wieder mal gelitten und auch ihre sozusagen die Überzeugung, mit der sie das zum Ausdruck gebracht hat, sozusagen konnte keine ganz authentische sein, weil ich, und das ist aber meine persönliche Wahrnehmung, nicht den Eindruck hatte, dass sie das wirklich bis zu 100% so mitgeht, sondern eigentlich, und ich meine ein Stück weit zurecht, sagt so, ich hatte auch schon ganz schön zwingende Gründe, warum ich so gehandelt habe und ich würde mir wünschen, dass eine Gesellschaft das auch anerkennt, sozusagen diese zwingenden Momente, die ich hatte, und dass das nicht zwingend dann zum Rücktritt führt.
Ich meine, das ist eine mediale Vermittlung, die auch so eine hochkomplexe und widersprüchliche Erwartungen produziert. Also auf welche Erwartung reagiert man, wenn man sich jetzt aus der Perspektive der Schuldträgerin sich das anschaut, worauf reagiere ich? Es wird alles Mögliche sozusagen an Verfehlung dargelegt. Ich muss mir also selber klar sein und klar werden, wenn ich mich entschuldige und wenn ich um Entschuldigung bitten möchte, worum geht es genau für mich? Also was erkenne ich an und was ist mein Punkt, bei dem ich um Entschuldigung bitten will? Das hatte ich hier den Eindruck, ging drunter und drüber. Und sie hat sich Punkte dann ausgewählt, hinter denen sie nicht zu stehen scheint, die aber die größten Erwartungshaltungen waren und was wohl auch die schwersten behaupteten Verfehlungen gewesen seien. Und das ging dann tatsächlich schief. Also dass es nicht mehr zueinander passte, sondern es eher noch, und das erlebe ich häufig in Entschuldigungsprozessen, eskalierend wirkt. Also dass die ganze Absicht, sich um Entschuldigung zu bitten, eigentlich zum Bestätigungsprozess für die Kritiker oder für die Erwartungsproduzenten wird. Und dann wird es dramatisch bis traumatisch.
Ja, das halte ich für völlig zutreffend. Ich glaube, wenn du mir erlaubst, würde ich überleiten zu einem weiteren politischen Beispiel. Du ahnst vielleicht,
gerne. Die räumen alle ab jetzt. Was, an welches denkst du noch?
Angela Merkel und die Osterruhe. Den Fall würde ich als eine gelungene Entschuldigungserklärung.
Welchen war jetzt zu Ostern? Dann ist das
in meiner Vor einem Jahr.
Vor einem Jahr die Osterruhe.
Die Osterruhe, ich rufe es nochmal in Erinnerung, im Zuge der Pandemie sollte vor Ostern letztes Jahr ein Tag irgendwie frei, also um Infektionszahlen zu reduzieren, sollte, ich glaube, es war der Gründonnerstag oder sowas ähnliches, so eine Art, man weiß nicht, wie man sich das, also wie man es juristisch hätte umsetzen wollen, so in etwa, aber so eine Art spontaner Feiertag irgendwie noch eingeführt werden. Das Ganze wurde mit einer enormen Hitzigkeit geführt, weil es 2 Wochen vor der Tür stand und auf einmal stand im Raum, hat ganz Deutschland am grünen Donnerstag frei, um Infektionszahlen zu senken, und man merkt schon so, ob es auf diesen einen Tag ankommt, und im nächsten Moment ist dann die Frage, Himmel hilf, wann kaufe ich denn dann ein? Muss ich dann ja am Mittwoch schon einkaufen, dann ist Donnerstag, Freitag frei, am Samstag nochmal, dann stürmen ja erst recht alle in die Geschäfte. Also man merkt schon, das ist keine ganz überzeugende Idee.
Ja, stimmt, und, ja, nämlich vage.
Das ist dann auch, hat sie dann auch irgendwann in dieser Diskussion eingesehen und hat eine, wie ich finde, sehr überzeugende Entschuldigung formuliert, indem sie sowohl die Normabweichung dargestellt hat. Ich sollte als Bundeskanzlerin nicht in einer Art und Weise für Verwirrung sorgen und für Irritation sorgen mit irgendwie mit einem unausgegorenen Vorschlag, der die Menschen verunsichert, gerade in Zeiten einer Pandemie und der vielen irgendwie unterschiedlichen denkbaren Maßnahmen. Und dafür übernehme ich in meiner Funktion als Bundeskanzlerin die volle Verantwortung. Das Statement ist denkbar kurz. Ich finde es überzeugend. Ich finde, es entsprach der Erwartung. Also meine Erwartung jedenfalls hat es getroffen. Mhm. Sie hat den Sachverhalt sozusagen richtig beschrieben. Sie hat den Schaden sozusagen, der durch diese Irritation innerhalb der Bevölkerung entstanden ist, anerkannt und gesagt, diese Irritation, diese Verwirrung, das Schüren von Unsicherheit in einer politisch so irgendwie diffizilen Situation, das darf nicht passieren und das ist allein meine Verantwortung. Ich habe das in die Wege geleitet. Ich möchte darum bitten, ich möchte um Vergebung bitten. Das war eine überzeugende. Und ich bin kein Merkel-Fan oder irgendwie bekannter CDU-Wähler oder sowas, aber ich fand das für eine politische Entschuldigung wirklich gut gelungen.
Ja, ich erinnere mich, wenn ich mich richtig erinnere, daran, dass das in der Ministerkonferenz besprochen war und das, wo sie auch dabei war und sie dann im Nachgang da auch nicht drauf rumgeritten hat, dass da andere und dass es irgendwie hektisch war, so, sondern sie hat sie übernommen, diese Verantwortung. Auch wenn dann sozusagen, ne, es ist nicht viel mehr passiert, also ne, da muss dann nicht noch was groß geschehen, außer dass die Sozialadressaten dann sagen, okay, gut.
Ja, passiert. Und ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Es wäre unglaublich naheliegend gewesen, die politische Verantwortung nicht nur bei sich selber zu sehen. Also und zu sagen, naja, also da waren halt auch noch andere im Spiel. Ich war nicht die Einzige,
die... Da kommen wir doch zum nächsten noch, klar. Kommen wir noch zum nächsten. Steinmeier'sche Entschuldigung hinsichtlich der Russlandpolitik, was man ihnen auch dann vorgeworfen hat, dass er sich zwar entschuldigt hat, aber gleich nach dem Komma... Auch andere haben sich geirrt.
Genau, und das ist wieder eine Form von Relativierung, die man in dem Moment, ich habe großes Verständnis dafür, den Impuls sozusagen, aber warum man das tut. Also ich möchte das nicht von mir behaupten, dass ich das irgendwie immer anders täte oder frei davon bin. Mhm. Aber es ist, wenn man sich eben das, wenn man das so ein bisschen herunterbricht und genauer anschaut, ist das typischerweise etwas, worüber die Personen stolpern oder irgendwie was die Entschuldigung ein Stück weit entwertet, weil die Erwartungsentsprechungen nicht zu 100% gedeckt werden. Und da kann man sich vielleicht noch fragen, war diese Entschuldigung denn dann auch wirklich an sozusagen das ukrainische Volk, an die eigentlich sozusagen die Opfer dieser ganzen Situation gerichtet? Oder war sie eben doch nur an eine deutsche Öffentlichkeit gerichtet, wo man der gegenüber man so ein bisschen gesichtswahrend aus der Sache raus möchte? Und so bleiben dann immer Personen zurück, die Vergebung nicht geben können auf die Bitte hin und damit
dann die
Erwartungsentsprechung nicht gewahrt ist.
Ja, das ist ein interessanter, den Aspekt habe ich noch nicht mit eingedacht, dass das gar nicht eine Frage ist, ob ich selber diese Schuld auch spüre und da um Vergebung bitten möchte. Und wenn ich das wirklich tue, dann fällt mir so ein Aber nicht ein, ne, diese berühmten Abers, aber ich war ja, ne, und ich nicht der Einzige und so, dass die wegbleiben, sondern dass es hier dadurch ging, wen hat er als Adressat im Blick gehabt. Das ist gut, das ist sehr gut möglich, dass das so eine Ursache mit ist. Ne? Wen habe ich eigentlich im Blick und wen will ich erreichen? Und dass dadurch die Kränkung eigentlich zustande kommt, dass es nicht an das ukrainische Volk ging. Justus, was haben wir von dem, was wir noch besprechen können und in dem Zusammenhang wichtig ist, noch gar nicht angesprochen?
Wir haben noch nicht den, vielleicht so ein bisschen den Vergleich zwischen Gerichtsverfahren und Mediation angesprochen. Und ich erinnere mich, wir hatten mal eine lebhafte Diskussion über ein ganz konkretes Beispiel aus den USA, das ich vielleicht noch kurz bringen würde. Kein Entschuldigungsbeispiel, sondern ein Regulierungsversuch, den ich nochmal besprechen wollen würde vielleicht oder einbringen wollen würde, um in Anführungsstrichen die Bedeutung von Entschuldigungsprozessen und auch so ihre Defizilität zu beleuchten. Wir haben ja und das habe ich mir auch angeschaut, in den juristischen Auseinandersetzungen, sowohl im Zivilrecht wie auch im Strafrecht, Situationen, wo es so eine Art normierte Entschuldigungstatbestände gibt. Ich will darauf hinaus, dass es sowas wie einen Täter-Opfer-Ausgleich im Strafrecht gibt. Es gibt aber auch sowas wie ein zivilprozessuales Anerkenntnis. Also du nimmst mich in Anspruch und verlangst einen Schadensersatz von mir und ich sage, oh ja, das trifft zu. Dann ist der Prozess schnell beendet und tatsächlich sozusagen kann es auch eine Kostenfolge zu in Teilen deinen Lasten haben, wenn du mich vorher nicht abgemahnt hast.
Wenn ich dich sozusagen in die Öffentlichkeit des Prozesses gezogen habe, obwohl es ganz einfach gewesen wäre, hey, du hast den Schaden verursacht, willst du den nicht mehr ausgleichen auf der privatautonomen Seite, dann wird mir das zu Lasten sein, indem ich weniger dann bekommen werde im Gerichtsprozess.
Und vor allem die Gerichtskosten sozusagen werden anders behandelt, wenn ich anerkenne. Und das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass sozusagen die rechtliche Wertung auch sagt, naja, der Geschädigte muss seinen Schaden jedenfalls einmal offenlegen und irgendwie so einfordern, wenn man so will. So kann man auch verschiedene prozessuale Tatbestände sich angucken und darauf untersuchen, ist da ein Kern oder irgendwie ein Bestandteil von Entschuldigung drin oder lässt er irgendwelche Rückschlüsse zu?
Weil Entschuldigung selbst ist keine Rechtsfolge, die im Recht vorgesehen ist. Also das Recht kann es nicht organisieren, abstrakt generell, du hast dich zu entschuldigen und dann vorschreiben, wie das geht. Aber wenn in dem Falle hier bei dem Zivilrechtlichen diese Klage vor Gericht zu schnell kam, obwohl sie hätte auch ohne Gericht offenbar erfolgreich sein können, dann werden demjenigen die Gerichtskosten auferlegt. Und damit wird sozusagen ein Entschuldigungsprozess, der ausgelassen wurde.
Ja, ich würde sagen, da steckt jedenfalls die Wertung drin, dass der Geschädigte seinen Schaden einmal offenlegen muss. Und für den sozialen Bereich, ich glaube, man muss da vorsichtig sein, aber ich würde daraus schon so ein bisschen den Rückschluss ziehen, dass eben, wenn wir darüber sprechen, wie läuft dieser Prozess ab, dass der Geschädigte schon auch ein Stück weit darauf hinweisen muss, jedenfalls dann, wenn es nicht offenkundig ist. Ja. In unserem Lärmbeispiel ist völlig klar, ich war zu laut. Aber wenn ich Anhaltspunkte dafür habe, ich bin irgendwo, wo der Lärm niemanden erreicht und ich habe aber versehentlich jemanden übersehen, dann muss er sich ein Stück weit auch melden und sagen, das geht so nicht. Dann leitet das den Prozess ein. So wollte ich das wollte ich einmal anhand dieser Wertung beschreiben.
Das heißt, der Opfer muss schon was mitmachen, auch wenn es weh tut. Aber es muss das sagen. Es kann es sich nicht sozusagen zurück in den eigenen Kroll und ohnehin werde ich immer nicht gesehen und dann den anderen bloßstellen, sondern es muss ihm sagen, hey, du hast das und das bei mir verursacht. Und wenn der das anerkennt, ist das ein Zeichen dafür.
Also so lassen sich aus meiner Sicht verschiedene Rückschlüsse auch aus gesetzlichen Wertungen ziehen. Und das eigentliche Thema, auf das ich hinaus möchte, sind die sogenannten Apology Laws, die es in den USA mitunter gibt, in verschiedenen Bundesstaaten. Und das sind zivilprozessuale Regelungen, die verschiedene Entschuldigungen von der Beweisverwertbarkeit ausnehmen. Denn natürlich kann ich mich zum Beispiel auch im Zivilprozess jederzeit bei dir entschuldigen. Und wahrscheinlich, wenn ein Zeuge dabei ist, dann könnte man diese Entschuldigung als Schuldanerkenntnis auch auslegen und dann als beweiserhebliche Tatsache einbringen, dass ich offenbar auch der Überzeugung war, dir was Bösartiges getan zu haben und dann irgendwie der Anspruch, um den es geht, vielleicht besteht. Und diese Apology Laws, und ich komme noch dazu, warum ich glaube, dass das wichtig ist, noch einmal davon zu erzählen, haben eben verschiedene Entschuldigungen ausgenommen und haben gesagt, wenn man sich auf diese und jene Art und Weise entschuldigt, in diesem und jenem zeitlichen Zusammenhang zu einem Geschehen, dann ist das hinterher beweisrechtlich nicht mehr vom Gericht zu verwerten. Das heißt, wir stellen uns vielleicht einen Unfall vor und direkt nach dem Unfall entschuldige ich mich bei dir, dann wäre diese Entschuldigung prozessrechtlich ausgenommen und du könntest dich nicht darauf berufen.
Ich als Geschädiger könnte nicht sagen, genau. Der hat sich doch bei mir entschuldigt, der ist der Täter.
Genau, und der hat doch offenbar selber gesagt, dass er irgendwie dafür verantwortlich ist und jetzt sagt er, ich sei falsch abgebogen und deswegen hat sie diesen Autounfall gegeben. Und der Hintergrund der Auslöser für die Diskussion waren vor allem klinische Eingriffe, die schiefgelaufen sind. Also im Bereich des
Ernsthaftungsrechts.
Von Krankenhäusern wurde falsch behandelt und es sind dadurch Schäden entstanden. Und die Geschädigten hatten das große Bedürfnis nach wirklich einer Entschuldigung. Also sozusagen einfach das Anerkenntnis, es tut mir leid, da ist was schiefgelaufen irgendwie. Es hätte nicht passieren dürfen, es tut mir leid. Und das kann man aber natürlich kaum äußern, ohne sich dann auch haftungsrechtlich in eine ganz problematische Situation
zu bringen. Das trifft ja den Fall, den ich vorhin angedeutet habe. Also ich sage schon, es tut mir leid, ich sehe, dass da ein Schaden entstanden ist. Aber ich nehme intern doch was zurück. Das bedeutet nicht, ne, dass ich da jetzt die volle juristische Verantwortung übernehme. Das wäre so ein Prozess, auch wenn wir das vor uns nicht so hatten, ja.
Und da sind wir wieder bei den beiden Voraussetzungen, der Normabweichung und der persönlichen Verantwortung. Und dass du gerade sagst, es tut mir leid, dass das geschehen ist. Aber ich bin dafür gar nicht verantwortlich, denn die Gerätschaft war kaputt oder wie auch immer. Ich konnte da gar nichts für. Das sind diese Sympathy Expressing Apologies, also ich bekunde mein Mitleid, aber übernehme nicht die persönliche Verantwortung. Und genau die sollten von diesen Gesetzen sozusagen ausgeklammert werden und gesagt, und teilweise gingen die sogar auch noch weiter, diese Apology Laws, und haben noch darüber hinausgehende Entschuldigungen ausgeklammert und haben gesagt, naja, das soll jetzt dann nicht dazu führen, dass jemand einen Anspruch daraus herleiten kann. Und so sind einige Studien entstanden, die sich das genauer angeschaut haben. Und sozusagen Daten verglichen haben, wie sich Entschuldigungen auf Schadensersatzprozesse etc. ausgewirkt haben. Und zunächst war man ganz angetan von dieser Idee und hat gesagt, Mensch, das ist doch eine soziale Heilsamkeit, die davon ausgeht. Das ist doch eine super Sache.
Das heißt, wir erlauben Ärzten, sich herzerwärmend zu entschuldigen, in der Hoffnung, dass dadurch Schadensersatzprozesse nicht mehr zustande kommen, von denen man vermutet, sie kommen nur zustande, weil der andere so herzlos Nein sagt.
Absolut, ja.
Und was waren die Wirkungen? Ich meine, das ist ja eine klassische Idee, die man, sagen wir mal so, auch in der Berater- und der Mediationsszene dann sofort als plausibel erkennen würde. Mensch, ja, das stimmt, die klagen ja nur deshalb. Aber was war die Wirkung?
Die Wirkung war, dass eine ganze Industrie darum entstanden ist, wie man gute Entschuldigungen erklärt und wie man sich sozusagen mit Entschuldigungen, die potenziell finanziell günstiger sind, in Anführungsstrichen aus der Affäre zieht. Mhm. Und Studien legen dann nahe, dass ein Vorteil immer die sozusagen diejenigen haben, die es wiederholt machen, also sozusagen die wiederholt Entschuldigungen erklären. Wohingegen die One-Shotter, also die es nur einmalig machen, weil sie sind das erste Mal in dieser Situation, nicht den gleichen Erfolg erzielen. Und dann geht das weiter, wenn man das zum Beispiel in so Verbrauchersituationen überträgt.
Ganz kurz, damit wir das, also das heißt, diejenigen haben gelernt dann, die Ärzte, die Beteiligten dort, die natürlich auch in einem ökonomischen Prozess, in einem Beratungsprozess auch selbst sind, was machen sie jetzt angesichts dieses Schadens, haben gelernt, sich gut und häufig und intensiv zu entschuldigen und das Ganze in eine Schatzkiste zu packen, die verschlossen ist und wo das Gericht nicht mehr rankommt.
Genau, und wurden dabei auch extrem gut beraten oder vielleicht auch mal nicht gut beraten, aber sozusagen es ist wieder eine eigene Praxis geworden, eine eigene Branche, finanzielle Anreize sind entstanden, sich darauf zu spezialisieren und genau in diesem Bereich zu beraten, was die ursprüngliche Idee natürlich völlig konterkariert, wenn man sagt, so, es hat eine heilsame Wirkung, dass sich jemand entschuldigt und das ernst meint, und dafür sozusagen bieten wir eben so eine Art Flucht in die Straffreiheit oder eben sozusagen die eben in diese Schatzkiste, hast du es beschrieben. Und dann wird das im Grunde genommen konterkariert.
Und besser Tresor. Wahrscheinlich ist Tresor das bessere Bild. Ne? Es kommt in den Tresor rein, wo man nicht rankommt. Und wahrscheinlich sind auch Fälle reingekommen, die vorher überhaupt unstrittig waren und die man am liebsten in einem einfachen Vergleich sozusagen abgehandelt hat, wo man diejenigen, die da Opfer geworden sind, halbwegs angemessen entschädigt hat und sagt, okay, das war unser Fehler, Punkt. Und jetzt gab es da diese Möglichkeit, da so ein Tresor zu bauen. Das sind so Nebeneffekte. Genau. Ja.
Und sozusagen zwei Aspekte sind mir ganz wichtig, warum ich das, oder vielleicht sogar drei, warum ich das nochmal mit einbringen wollte in unser Gespräch. Zum einen das Missbrauchspotenzial, das auch davon ausgeht, wenn man eben ein Fachmann oder eine Fachfrau vielleicht für Entschuldigungen ist und die strategisch einsetzt. Also so, das kann so weit eben gehen, dass man sich substanzielle irgendwie ökonomische Ressourcen spart. Ja. Zumal für ein Unternehmen beispielsweise, man kennt das, man ruft vielleicht bei einem Kundenservice an und die entschuldigen sich total aufwendig und dann hat man auch schon, was man will, ist eine Entschuldigung natürlich unglaublich billig, also so finanziell günstig, weshalb manche dazu gekommen sind in der Bewertung dieser Apology Laws, dass es eine ganz gefährliche Umkehrung von sozusagen von Verantwortung hat, nämlich irgendwie erstmal sich daneben benehmen und dann entschuldigen geht immer noch, anstatt sozusagen ausreichend Vorsicht walten zu lassen, damit das gar nicht erst passiert. Und daraus kann, wenn man das überspitzt oder ganz zu Ende denkt, kann wirklich eine gefährliche sozusagen Haltung entstehen. Ich baue mein Produkt gar nicht erst sicher, sondern bin irgendwie mit 80% Sicherheit zufrieden, bringe es auf den Markt und dann entschuldige ich mich einfach, wenn der Schaden eintritt. Das ist ein verkürztes und irgendwie überspitztes Beispiel, aber dieses Potenzial von dem auch inne. Also deswegen dieses Missbrauchspotenzial finde ich wichtig zu betonen. Und jetzt habe ich meine Aufzählung von drei Aspekten, die ich daran nochmal beleuchten wollte.
Ja, aber deutlich ist auf jeden Fall die Erwartungshaltung, die entsteht, wenn jemand sich entschuldigt. Na, das hatten wir auch am Anfang schon, da schließt sich auch nochmal ein Kreis. Ich entschuldige mich dafür und wenn ich das in der Öffentlichkeit mache, dann entbaut sich ein Druck auf, ein sozialer Druck, dass der andere jetzt möglichst dieses Entschuldigungsgebaren auch annimmt. Ne, und dann Ruhe gibt. So, ne, das wird dort genutzt.
Absolut. Und ein zweiter Aspekt, der vielleicht noch wichtig ist zu unterstreichen, ist, dass natürlich in diesem Kontext, man merkt schon aufgrund dieses Beweisverwertungsverbotes, dass man sich der Vertraulichkeit bewusst wird. Und parallele Fälle kennen wir auch aus der Mediation, dass man Vertraulichkeitsabreden trifft, die auch wieder diesen Tresor bauen, den du als Metapher herangezogen hast, dass man unter einem Beweisverwertungsverbot sozusagen, dass man unter sich vereinbaren kann, da Informationen offenlegt, die dann hinterher nicht mehr im Prozess einfließen können. Und was auch wieder eine, in Anführungsstrichen, gefährlicher Aspekt ist. Also so, ich will damit ein Beispiel dafür bringen oder eine Betrachtung bringen. Und diese Apology Laws haben insofern dann eben doch keinen durchschlagenden Erfolg gehabt, so wirklich, dass in dem Ganzen auch sehr viel Missbrauchspotenzial, sehr viel eine gewisse dunkle Seite auch drin stecken kann.
Selber wieder ein Ausgangspunkt für eine mögliche Entschuldigung. Ne? Man hat eine gute Idee gehabt und hat schlichtweg den Kollateraleffekt oder den Nebeneffekt nicht beachtet, dass die Absicht nicht immer zur Wirklichkeit wird. Und das ist ja gerade in Konflikten immer wieder der Fall, dass sich herausstellt, dass Absicht und Wirkung auseinanderfallen. Und vergesetzlichte Sozialnormen sind einfach was anderes als die soziale Norm als solches, die gelebt und belebt wird und aber eben nicht generalisiert werden kann. Justus, vielen Dank für dieses umfangreiche, ich finde auch bis ins Detail verästelte und trotzdem Klarheit bringende Gespräch zum Thema Entschuldigung. Den Satz habe ich noch zu Ende gebracht.
Vielen Dank. Ja, es hat mir große Freude gemacht. Ich möchte vielleicht als allerletztes noch, weil ich so ein bisschen auch hier und da mal geschwommen bin, noch dazu fügen, du hast es vorhin einmal ausgeführt, aber für jeden, der sich so ein bisschen schwer tut mit der Begrifflichkeit Entschuldigung und du hast gesagt, man kann sich nicht selber entschuldigen, das sehe ich auch so und da wird man dann und wann in der Diskussion unscharf, weil dieser Begriff, ich entschuldige mich, der eigentlich sprachlich nicht ganz richtig ist, so sehr häufig verwendet wird, dass ich finde, man sollte sich da nicht versuchen, dem zu entziehen, weil es das Gespräch unnötig irgendwie so verkompliziert. Und insofern vielleicht hinten raus noch jeder, der bis hierhin zugehört hat, es soll kein undifferenzierter Umgang mit der Sprache sein, sondern der Versuch ist Hand zu haben.
Ja. Es gibt zu dem Thema immer noch Aspekte, die immer wieder neu aufkommen. Und vielleicht finden wir da auch nochmal die Gelegenheit. Den Eindruck, den ich heute auf jeden Fall gewonnen habe, ist, dass die Öffentlichkeit, die Personen im öffentlichen Leben uns genügend Anlass geben, immer wieder darauf zu gucken. Denn das waren jetzt schon die letzten Wochen so viele Fälle und viele andere waren mir gar nicht parat. Stichwort Osterruhe, Angela Merkel. Also vielleicht treffen wir uns, wenn wieder mal so eine Handvoll guter oder auch weniger guter Entschuldigungsversuche medial transportiert wurden und das Ganze dann vertiefen. Vielen Dank, Justus.
Sehr gerne, danke dir.
Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher. Bei Apple Podcast ist das ohne Probleme möglich und empfehle diesen Podcast gern auch weiter. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.